im Freundeskreis, ich sag mal, mit 20 ist noch ausgehen Thema, dann wird irgendwie die eigene Wohnung zusammenziehen Thema und irgendwann ist in den Freundeskreisen Kinder kriegen das Thema. Und natürlich bekommen nicht alle Kinder, aber die meisten irgendwo so im gleichen Zeitraum, also in einer sozialen Gruppe, sage ich mal, in einem sozialen Gefüge. Und dann wird immer darüber gesprochen, wo hast du deinen Kinderwagen her, was hast du für einen Kinderwagen? Und da ist natürlich der Punkt, wir müssen von, ich sag mal, der Freundeskreis sind 10 Leute oder 5 Leute, ist ja egal, wir müssen einen Elternteil müssen wir irgendwo erreichen, über Instagram, wie auch immer, und müssen von uns überzeugen. Und deswegen ist uns eben extrem wichtig, auch eine sehr hohe Kundenzufriedenheit zu haben mit den Produkten, die wir anbieten, aber auch mit dem Service, den wir anbieten, weil das werden dann ja unsere Markenbotschafter. Und das funktioniert schon sehr, sehr gut, wie wir mitbekommen.
Heute haben wir mal wieder eine dieser Episoden, die mir besonders viel Spaß machen, weil es um ein Abo geht, das erstmal etwas überraschend klingt. Es geht um ein Abo für Kinderwagen. Sebastian Reichelt hat aus dieser Idee zusammen mit seinem Freund und Mitgründer Timon Beutel ein schnell wachsendes Startup gebaut und inzwischen bieten sie bei StrollMe nicht nur Kinderwagen, sondern auch Spielzeug, Fahrradanhänger und vieles mehr im Abo an. Damit sind sie nicht nur Teil der Subscription Economy, sondern auch der Circular Economy, also der Kreislaufwirtschaft, die sich für eine nachhaltigere und ressourcenschonendere Welt einsetzt. Warum Nachhaltigkeit zwar wichtig ist, aber im Marketing nicht ihr entscheidendes Argument ist, fand ich in dieser Folge mit am spannendsten. Außerdem sprechen wir darüber, wie sie es geschafft haben, einen überragenden Net Promoter Score von 82 zu erreichen und warum sie auch durch ihre hohe Kundenzufriedenheit monatlich um 20% wachsen. Ich weiß, dass diese exotischen Episoden oft etwas weiter weg von eurem Arbeitsalltag sind, aber ich verspreche euch, dass ihr vieles hören werdet, was auch für euch interessant ist, wenn ihr News, Filme oder Software anbietet. Das hier ist übrigens Subscribe Now, der Podcast, in dem ihr von den besten Abo-Unternehmen der Welt lernt, wie sie Kunden gewinnen und glücklich halten. Mein Name ist Lennart Schneider, ich bin Berater für Abo-Strategien und euer Host. Falls ihr ihn übrigens noch nicht kennt, dann lege ich euch auch dringend noch den recht jungen Newsletter zu Subscribe Now ans Herz, denn dort bekommt ihr neben den Podcast-Episoden jede Woche News und Best Practices aus der Abo-Wirtschaft kostenlos in euer Postfach. Abonnieren könnt ihr ihn unter newsletter.subscribe-now.de. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit Sebastian. Fangen wir doch gleich mal mit der Grundsatzfrage an. Kinderwagen mieten statt kaufen klingt für viele vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, weil man denkt, den braucht man ja relativ lang und man kann ihn ja danach vielleicht auch wieder verkaufen. Wieso würdest du sagen, das lohnt sich?
Also zum einen denkt man vor allem, dass man ihn lang benutzt. Die meisten Eltern stellen fest, nach 9 bis 12 Monaten, mein Kind möchte jetzt gar nicht mehr in der Liegeposition sein, möchte aufrecht sitzen. Man braucht gar nicht mehr diesen großen, also dieser erste Kinderwagen ist immer so ein relativ großes Ding, recht sperrig, auch fürs Auto und so weiter. Und man stellt dann als Eltern fest, ich würde lieber auf einen kleinen Buggy wechseln. Das heißt, diese lange Nutzungsdauer, ja, ich nutze Kinderwagen im Allgemeinen 3, 4 Jahre, vielleicht sogar 5 Jahre, aber in der Regel nicht den einen. Also die meisten Eltern, die wir kennen, auch bei uns im Umfeld, haben mindestens 2, eher 3 oder am Ende sogar 4 Kinderwagen oder ähnliche Produkte. Und klar, man kann ihn kaufen und dann auch wieder verkaufen. Aber da ist der Aufwand jetzt doch schon relativ groß, würde ich sagen.
Dazu habe ich eine spannende Zahl bei euch auf der Website gefunden, nämlich, dass in Deutschland jedes Jahr 700.000 Kinder geboren werden und 800.000 neue Kinderwagen verkauft werden. Wie kann das denn sein?
Das ist ja genau das, was ich sage. Man ist eben nicht mit dem einen Kinderwagen durch, sondern man braucht dann eben im Zweifel schon im ersten Jahr, kauft man den Buggy, also den kleineren Kinderwagen. Das heißt, natürlich gehen dann auch mal Kinderwagen kaputt. Unsere Produkte sind jetzt hauptsächlich oder sind Premium-Produkte, die sehr hochwertig sind. Die sollten jetzt nicht so schnell kaputt gehen, aber es gibt natürlich auch sehr günstige Produkte, die schneller kaputt gehen. Deswegen werden nur neu deutlich mehr gekauft, als Kinder auf die Welt kommen. Und dazu kommt natürlich noch ein riesiger Gebrauchtmarkt und ein Zweitmarkt von Freunden, von Geschwistern etc. Bekommt man ja oft dann auch mal einen Kinderwagen zugeschoben.
Jetzt sind wir schon ziemlich tief direkt eingestiegen. Würdest du uns mal einen Überblick geben, wie genau euer Geschäftsmodell eigentlich aussieht? Also was bietet ihr an? Wer sind eure Kunden? Wie sind eure Konditionen?
Gerne. Im Prinzip, wer sind unsere Kunden? Wir haben am Anfang gedacht, wahrscheinlich die Kunden, die auf Nachhaltigkeit aus sind, so die sehr Early Adopters, Asset Light, Lifestyle und all das. haben aber über die Zeit festgestellt, eigentlich sind alle Eltern oder auch Großeltern, die vielleicht doch ein bisschen für neuere Sachen sehr offen sind, sind im Prinzip alle, die Kinder haben, unsere Kunden. Also das geht von Stadt über Land, von höherem Einkommen über mittleres bis niedriges Einkommen. Was vereint aber all unsere Kunden, ist vor allem der Wunsch nach Flexibilität. Also es gibt natürlich verschiedene Punkte. Es ist die hinten angefangen, sage ich mal, die Nachhaltigkeit. Es ist immer nachhaltiger, einen Kinderwagen zu mieten, als ihn zu kaufen. Aus verschiedenen Gründen können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Mhm,
gerne.
Es gibt den monetären Grund. Es ist natürlich teuer. Man hat viele Anschaffungskosten, wenn man Eltern wird. Kinderwagen mit 800 oder auch 1500, 1900 Euro ist natürlich ein Batzen Geld, den man auf einmal bezahlen muss, wenn man das eben in einer bequemen monatlichen Miete hat. Das ist das eine, aber was ich eben gesagt habe, die Flexibilität ist der entscheidende Faktor. Also fast 80% unserer Kunden sagen, dass ihnen das am wichtigsten ist. Heißt, ich kann bei uns, und jetzt komme ich zum Geschäftsmodell, der Kunde kann bei uns eben ein Produkt mieten, statt es zu kaufen. Das heißt, er wählt bei uns auf der Webseite, bleiben wir beim Kinderwagen, auch wenn wir natürlich viele andere Produkte haben. Bleiben wir beim Kinderwagen, wählt den Kinderwagen, den er mag, aus, kann dann bestimmen, okay, ich lege mich fest auf eine Mindestmietlaufzeit von 3, 6, 12 oder 24 Monate. Da wollen wir dem Kunden natürlich so eine gewisse Flexibilität geben. Je länger er sich festlegt, desto günstiger ist es natürlich auch. Mhm. Er kann dann noch, und das ist so eine besondere Option, die es nicht in jedem E-Commerce-Shop, sage ich mal, gibt, er kann dann auch festlegen, wann er diesen Kinderwagen bekommen möchte. Also das ist ja so ein Produkt, ich sag mal, man ist im zweiten Trimester, weiß das Geburtsdatum und sagt, okay, ich möchte mich jetzt um das Thema Kinderwagen kümmern, möchte den jetzt aber ja nicht 6 Monate oder auch nur 3 Monate bei mir zu Hause haben und vor allem auch in einem Abo-Modell nicht schon bezahlen. Das heißt, der Kunde wählt das Produkt aus, sagt, vielleicht das errechnete Datum ist der, ich sag jetzt mal, der 6.9. heute. Dann würde ich empfehlen, mal mindestens 2 Wochen oder 3 Wochen vorher als Datum das anzugeben und wir versenden dann eben so, dass er da pünktlich kommt. Genau, ab dem Moment starten wir das Abo und das wird dann monatlich ganz bequem beim Kunden über PayPal oder Kreditkarte abgebucht. Der Kunde nutzt dann das Produkt, solange er möchte, kann natürlich auch sagen, okay, mein Kind, und das ist ja genau der Fall, warum wir sagen, mieten statt kaufen macht gerade beim Kinderwagen Sinn, mein Kind möchte partout nicht in einem Kinderwagen liegen. Gibt es immer wieder, hören wir immer wieder, ist ein absolutes Tragebaby. Dann sagen wir dem Kunden, gar kein Problem, du kannst bei uns ganz flexibel auf eine Babytrage dein Abo ändern und schick uns den Kinderwagen zurück, wir schicken dir eine Babytrage. Und das ist eben so der Vorteil. Nach Ablauf der Mindestmietdauer kann der Kunde das Produkt an uns zurückschicken, monatlich sein Abo kündigen, kann es aber natürlich auch einfach weiterlaufen lassen.
Und das Finanzielle, du hast ja gerade schon mal den Preis auch angesprochen. Auf eurer Website habe ich gefunden, dass man etwa 4 Jahre einen Kinderwagen nutzen müsste, damit es sich eher lohnen würde, ihn zu kaufen, als ihn zu abonnieren. Wie ist diese Kalkulation dahinter?
Steht es wirklich auf unserer Webseite? Ich hätte jetzt 2 Jahre gesagt. Also das ist
Vielleicht habe ich die Zahl auch falsch in Erinnerung.
Also ich glaube, 4 Jahre sind es nicht. Ich gebe aber gerne Beispielrechnung. Also um es ein bisschen sichtbarer zu machen, den Bugaboo Donkey 5 als Geschwisterkinderwagen. Das ist so eines unserer absoluten Top-Produkte im Kinderwagenbereich. Das ist ein Kinderwagen, der kostet 1.900 Euro. Den kann ich bei uns mieten für 60, 70 Euro. Ja, um es jetzt mal einfach zu rechnen, sagen wir 600 Euro im Jahr, wenn ich mich auf das Jahr schon festlege, vielleicht auch die aufbereitete Variante nehme. Den brauche ich in der Regel nur ein Jahr, weil es ein Geschwisterkinderwagen. Nach diesem Jahr ist in der Regel das größere Kind schon rausgewachsen und ich brauche es nur noch für das kleinere Kind, weil meistens hat man, also jetzt mal Zwillinge abgesehen oder sie sind ganz, ganz eng aneinander, sind die Kinder oft so 2, 3 Jahre auseinander. So, jetzt kaufe ich den für 1.900 Euro, nutze den ein Jahr. Das heißt, ich muss anstatt der Mietgebühr mindestens 1.300 Euro für den auf eBay bekommen. Jetzt kann ich das schaffen, wenn ich Glück habe und ihn gut verkaufe. Aber die eBay-Preise, die man ja sieht und mit denen wir oft verglichen werden, das sind ja die Wunschpreise. Ich weiß nicht, ob du schon auf eBay mal was verkauft hast und wirklich den Preis erzielt hast, für den du etwas reingestellt hast, ist eher unwahrscheinlich.
Selten. Früher oder später kommt immer die Frage, was ist letzter Preis?
Genau, danke, letzter Preis ist immer unsere Aussage dazu und dann sind es, sag ich mal, vielleicht 1.000 Euro, aber selbst wenn es diese 1.300 Euro wäre, bei uns hat man noch den Service mit dabei. Das heißt, ich weiß immer, ich kann wechseln, wenn es nicht der richtige Kinderwagen ist. Wenn irgendwas kaputt geht, sind wir mit Support dabei, wir tauschen den Kinderwagen schnell aus. und all diese Themen. Und das macht es einfach an der Stelle deutlich, also für mich persönlich angenehmer, als einen Kinderwagen zu mieten, als ihn zu kaufen. Aber ich muss auch dazu sagen, wenn jemand zwei Kinder hat, den ersten Kinderwagen 4 Jahre fürs erste Kind nutzt, weil er sagt, ich möchte immer diesen gleichen Kinderwagen fahren, dann kommt das zweite Kind, er nutzt den nochmal 4 Jahre. Müssen wir gar nicht drüber reden, wäre er bei uns deutlich teurer unterwegs. Also das ist definitiv das Thema. Aber die Realität sieht einfach meistens anders aus.
Also ihr nehmt auch ein bisschen die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, den falschen Kinderwagen für sehr, sehr viel Geld zu kaufen.
Genau, und ich glaube, man hat viele Ängste. Also ich bin selbst Vater, die Idee Stromy ist ja nicht entstanden, weil wir an der WAU waren und einen Businesskurs hatten und gesagt haben, wir wollen irgendein Startup machen. Also nicht
so wie alle anderen Berliner Startups.
Wollte ich jetzt so nicht sagen, aber okay. Timon, mein Mitgründer und ich, seine Frau, also wir kennen uns schon sehr lange, sind seit 10 Jahren gut befreundet, auch unsere Frauen. Wir saßen beim Abendessen und Timon und Laura war damals schon schwanger, seine Frau. Und meine Frau und ich, wir waren so ein bisschen am Üben, sage ich mal. Also das Thema Kinderplanung stand auch auf dem Programm. Und da hat Timon mir eben von der Idee erzählt, ja, und hat gesagt, ja, man einen Kinderwagen mieten, das macht einfach viel mehr Sinn, als einen zu kaufen, und hat mir das erklärt. Ich hatte mir da noch gar nicht so Gedanken gemacht, aber das hat alles für mich Sinn ergeben. Worauf möchte ich hinaus? Wir sind selbst Eltern, all unsere Produkte, die wir haben, wir nutzen sie auch so, würden sie auch so nutzen und sagen eben diese Ängste, die wir als Eltern auch hatten und diese Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, den falschen Kinderwagen für 2.000 Euro zu kaufen oder eine Federwiege zu kaufen, die ja auch 600 Euro kosten, die dann nur rumsteht, die nehmen wir ihnen. Also genauso, wie du es eigentlich gesagt hast.
Ich finde so Angst und Überwindung beim Abschluss von Abos, also gerade bei teureren Abos, ist ja für alle ein Thema. Und wir suchen hier in dem Podcast ja immer nach Gemeinsamkeiten, die man auch auf andere übertragen kann. Hast du so 2, 3 Tipps, die ihr festgestellt habt, die ihr ertestet habt, wie man Menschen beim Kaufabschluss Ängste nehmen kann, wie man sie überzeugen kann, dass sie gerade eine gute Wahl treffen?
Gute Frage. Ich sage mal, man sollte es dem Kunden offensichtlich machen, dass die Fehlentscheidung nur ein sehr begrenztes Risiko innehat und er nicht in eine Abo-Falle reinläuft. Also ich glaube, gerade in Deutschland, Crazy Frog lässt grüßen, hat man so ein bisschen Angst vor Abo-Fallen. Ich glaube, also wir versuchen ganz transparent dem Kunden zu kommunizieren, dein Risiko sind wirklich die 3 Monate Mindestmietlaufzeit, wo wir einfach sagen, das müssen wir aber auch machen, weil wir schicken das Produkt raus, das kostet Geld, die Aufbereitung wieder, wenn das Produkt zurückkommt, etc. pp. Natürlich gibt es das gesetzliche Widerrufsrecht, wenn das Produkt nicht genutzt ist, 14 Tage. Aber das ist eben einmal diese Angst, keinen Fehler machen zu können bei uns. Und dann ist es, ich glaube, auch ein sehr guter Kundenservice, was uns eben extrem wichtig ist, also die Beratung vorm Verkauf. Unser Produkt ist ja nichts, was man schon über die letzten 20 Jahre immer eingekauft hat, sondern die meisten oder viele sind Ersteltern. Wir haben natürlich auch viele Zweiteltern, aber wenn wir mal ganz vorne bei der Customer Journey anfangen, sind es die Ersteltern, die mit dem Thema vielleicht im Freundeskreis oder bei Geschwistern Berührungspunkte hatten. Aber es ist was ganz Neues und da ist uns extrem wichtig. Also die meisten Leute bei Stromy arbeiten tatsächlich im Customer Support, im Operations-Bereich, weil wir einfach sagen, wir wollen den Kunden da jede Angst nehmen. Also der Kunde kann bei uns auch anrufen. Klar, am einfachsten ist immer E-Mail, Chat etc. pp. Aber bewusst schalten wir auch eine Hotline. Also dass der Kunde wirklich oder Kunde, Kundin die Möglichkeit hat, mit jemandem zu sprechen. Und nicht, weil wir es gewollt haben oder explizit gefordert haben, aber bei uns, außer Timon und mir, arbeiten für Stromy tatsächlich nur Frauen bis dato. Hat sich irgendwo ergeben. Und davon sind die meisten auch selbst Eltern, kommen vielleicht gerade aus der Elternzeit, aus der ersten zurück, wollen irgendwie was Neues machen. Das heißt, bei uns versteht jeder auch sehr gut die Ängste und die Anliegen der Kunden. Und ich glaube, so konnten wir eben eine sehr gute Vertrauensbasis schaffen und sind auch einfach der Auftritt bei uns auf der Webseite ist sehr persönlich, würde ich behaupten, und wird uns auch sehr oft gesagt.
Kann ich bestätigen, würde ich auch jedem Hörer mal empfehlen. Schaut euch mal die Website an. Ich finde die wirklich sehr liebevoll, sehr schön gemacht. Und ich finde auch, dass ihr eure Kernbotschaften sehr überzeugend ausgearbeitet habt. Also aus meiner Sicht ein Vorbild für eine sehr gelungene Abo-Landingpage.
Dankeschön. Das Kompliment muss an Timon gehen. Timon ist UI-UX-Designer. Das war ein bisschen ein Vorteil. Ich glaube, da hat er einen sehr guten Job gemacht. Hat mit mir nicht so viel zu tun.
Aber das sieht man. Weil du gerade die Beratung angesprochen hast, ist das wirklich so, dass die meisten dann auch ein persönliches Beratungsangebot erstmal annehmen? Oder gibt es auch viele, die einfach direkt über die Website bestellen und hoffen, dass die Beschreibung auf der Website ausreicht?
Es sind sehr viele, die auch direkt über die Webseite bestellen. Das ist ganz klar. Und darauf sind wir natürlich auch irgendwo ein Stück weit angewiesen. Also wir machen im Monat, haben wir weit über 1500 neue Bestellungen mittlerweile, sind doch ein bisschen gewachsen in den letzten Monaten. Wenn jeder dieser Kunden ein intensives Beratungsgespräch brauchen würde, auch dann wäre das Geschäftsmodell wieder schwer tragbar. Aber das Angebot ist da. Also ich persönlich bin jemand, ich kaufe auch in der Regel immer ohne, also ohne Beratung. Mache auch mal einen Fehlkauf oder miete was Falsches, wie auch immer. Ich bin, glaube ich, so der Wunschkunde an der Stelle hier, was die Intensität des Customer Service angeht. Aber wir wollen eben das Angebot offen halten. Und ich muss sagen, in unserem Umfeld, sondern ich glaube es dann eher bei anderen Companies, wo es vielleicht nicht so viel Auswahl gibt oder wo man nicht ein neues Angebot schafft, ich stelle immer fest, die Suche, überhaupt eine Kundenansprache zu finden, also eine E-Mail-Adresse, an die ich mich wenden kann, geschweige denn eine Telefonnummer, das ist ja so eine Barriere, die bauen viele Firmen schon auf. Ich verstehe natürlich den wirtschaftlichen Aspekt, aber langfristig gedacht, für uns zumindest, sagen wir, der Kundenservice muss das Erste sein, was ich schnell erreichen kann, wenn ich als Mutter, als Vater die Produkte möchte.
Über den Aspekt Kundenservice möchte ich später mit dir nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen. Was mir bei euch auch aufgefallen ist, ist, dass ihr euch ja auf Premium-Produkte fokussiert. Ist das ein ganz essentieller Bestandteil, damit dieses Geschäftsmodell funktioniert, oder war das einfach eine bewusste Entscheidung von euch? Glaubst du, man könnte das auch mit günstigeren Einsteigermodellen überhaupt ökonomisch sinnvoll abwickeln?
Wenn man den Kunden überzeugen kann, einen ähnlich hohen Preis für günstige oder weniger wertige Produkte zu bezahlen, wie wir den nehmen, dann ja, bestimmt. Aber das ist natürlich das Thema, die Produkte. Ich habe es kurz erwähnt, wir vermieten ja erstmal ein neues Produkt. Dann nutzt der Kunde das, solange er möchte. Und dann kommt es zu uns zurück. Es wird professionell gereinigt, aufbereitet etc. pp. Und geht dann an den nächsten Kunden als refurbished, als aufbereitet. Das Wort aufbereitet im Deutschen ist immer so ein bisschen sperrig. Ich glaube, dieses refurbished hat sich im Sprachgebrauch schon fast etabliert, auch in Deutschland. Das heißt, je höherwertig ein Produkt ist, desto länger kann ich das ja auch reparieren, aufbereiten und so weiter. Und da sind wir natürlich drauf angewiesen. Also wir verdienen nicht am ersten Mietzyklus oder Vermietzyklus mit dem Kunden Geld, sondern erst über die weiteren Mieten. Je günstiger die Produkte sind, desto weniger macht es Sinn. Und von uns auch einfach der Anspruch, wir wollen Premium-Produkte, die wir auch selbst nutzen, von denen wir selbst überzeugt sind. Und genau, also ich glaube, es wäre schwierig mit deutlich günstigeren Produkten.
Da sehe ich auch eine Parallele zu Swapfeeds, mit denen ich ja vor etwa einem Jahr mal gesprochen hatte, die auch sagen, für sie ist halt ganz entscheidend, dass das Fahrrad langlebig ist, dass es wenig Reparaturbedarf hat. Und da gilt die alte Devise, wer billig kauft, kauft zweimal. Und das ist natürlich als Abo-Anbieter dann nicht besonders vorteilhaft.
Absolut. Swapfeeds war eine große Inspiration natürlich für uns und wir haben damals gesagt, wenn es bei einem Fahrrad so gut funktioniert, bei einem Kinderwagen macht es noch mehr Sinn.
Wir sprechen jetzt auch die ganze Zeit über Kinderwagen, aber ihr bietet ja noch weitere Produkte an. Würdest du uns da mal einen Überblick geben, wie sich das auch entwickelt hat und was im Moment so in eurem Portfolio alles zu mieten, zu abonnieren ist?
Gerne. Der Kinderwagen, ich habe es kurz erwähnt, war eine Idee, die wir nicht gesucht haben, sondern die uns gefunden hat und die wir dann relativ schnell umgesetzt haben. Wir haben am Anfang ganz blauäugig gedacht, ein Kinderwagenanbieter. Wir haben damit mit Greentom gestartet. Das ist der nachhaltigste Kinderwagen der Welt aus Niederlanden. Ist komplett aus recycelten Konsumentenplastik. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Produkt, aber sehr nischig. In Deutschland sehr unbekannt. Wir haben gedacht, das mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Der nächste Schritt war, die Kunden wollen natürlich auch andere Produkte, die sie kennen. Die nächsten Marken waren der Mountain Buggy Bugaboo explizit zu nennen. Eine der bekanntesten Marken. Und so ging das im Prinzip immer weiter. Irgendwann haben wir festgestellt, wir haben den Kunden im Prinzip als allererstes, also sogar noch vor der Geburt, es ist so, der Kinderwagen ist oft das erste Thema, über das man sich Gedanken macht mit den Kindern. Warum sollten wir denn den Kunden abgeben, wenn er keinen Kinderwagen mehr braucht? Und so kam es dann eben, dass wir angefangen haben, wir haben Babytragen mit aufgenommen, wir haben Kinderfahrräder mit aufgenommen, da sind wir sehr, sehr erfolgreich auch unterwegs. Fahrradanhänger, wenn das Kind ein bisschen größer ist, aber trotzdem noch vielleicht die Radtour nicht alleine mitmachen kann oder auch im Fahrradanhänger geschoben werden muss, die Federwiege. Jetzt ganz kürzlich haben wir das ein oder andere Spielzeug, jetzt nicht im Kleinteiligen, sondern eher größere Spielzeuge. Da sind ja auch doch relativ hohe Preise, die mittlerweile für Kinderspielzeuge aufgerufen werden und die dann auch für eine Miete sich sehr, sehr gut anbieten. Also da haben wir uns einfach immer weiterentwickelt, auch einfach, weil sich unsere Kinder weiterentwickelt haben. Wir als Gründerteam gemerkt haben, Ich habe eine Tochter, Timon hat jetzt zwei Söhne mittlerweile, unser Sohn, unsere Tochter braucht jetzt das und das, und dann haben wir gesagt, okay, dann schauen wir, dass wir das auch für Strongly mit aufnehmen, und so entwickelt sich das immer weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir irgendwann auch Rollatoren mit aufnehmen werden, aber die Journey kann noch relativ lang sein. Also ich glaube, bis ins Rentenalter werden wir es nicht schaffen, aber ein Stück weit geht's noch, kommt bestimmt noch ein bisschen was.
Also ihr versucht eure Kunden über einen möglichst langen Zeitraum zu begleiten. Ich meine, das macht ja auch für Abo-Modelle Sinn. Ihr habt ja ein bisschen die Herausforderung, dass ihr wahrscheinlich auch gewisse Customer Acquisition Costs habt, die bestimmt nicht niedrig sind. Und wenn die Kunden dann nach 3-4 Jahren keinen Bedarf mehr an eurem Produkt haben, müsst ihr halt schauen, dass sich die amortisiert haben. Was sind denn so Produkte, über die ihr gerade vielleicht noch nachdenkt? Und was sind vielleicht auch Produkte, die ihr mal verworfen habt, wo ihr festgestellt habt, die würden wir vielleicht gerne anbieten, aber es lohnt sich einfach nicht? Oder es funktioniert aus logistischen Gründen nicht?
Verworfen im ersten Schritt. Also ich glaube, man verwirft manchmal Ideen und 2 Jahre später machen sie dann doch Sinn. Ich nenne mal jetzt das Thema Lastenfahrräder. Das haben wir eigentlich sehr, sehr früh auf dem Zettel gehabt, weil wir gesagt haben, es ist ein riesiges Produkt, es ist ein hoher Mietpreis. Den Kunden hat man relativ lang. Das ist auch etwas, was der Kunde nicht nur 3 oder 6 Monate mieten möchte, sondern wenn er sich dafür entscheidet, dann möchte er es in der Regel auch relativ lang mieten. Da haben wir aber natürlich festgestellt, wir sind ein reines E-Commerce-Unternehmen. Stand heute, der Versand von so einem Lastenrad ist nicht ganz so einfach. Mhm. Und da haben wir uns dann eben relativ schnell dagegen entschieden. Dass wir das heute nicht machen, heißt aber nicht, dass wir das vielleicht nicht in 2-3 Jahren machen, weil perspektivisch bietet es sich natürlich an, entweder in der Option mit Partnern, sei es vielleicht mit einem Swapfeeds oder mit einem Rebike, gibt ja doch 1, 2, die stationäre oder Filialnetze haben, oder auch mit einem Händler, das eben in Kooperationen anbieten können, also wirklich diesen Omnichannel-Gedanken. Dass wir sie verschicken werden, ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, aber die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Also im Prinzip, wir haben jeden Tag Anfragen, ob wir nicht auch Lastenräder vermieten könnten, weil die Kosten, wenn man ein E-Lastenrad nimmt, sind wir, glaube ich, bei 3.000 bis 8.000, 9.000 Euro. Da ist es natürlich ganz angenehm, wenn man sowas auch mieten kann.
Das stimmt auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt so drüber nachdenkt, auch in ältere Gruppen zu gehen, die Marke StrollMe ist ja per se eher ein bisschen für Eltern positioniert. Denkt ihr schon drüber nach, das auch auszuweiten und dann vielleicht die, keine Ahnung, Rollator-Me-Version irgendwann einzuführen?
Also ganz, ganz langfristig gedacht ist das natürlich eine Option. Wir haben auch eine weitere Marke schon mit Kidly, die haben wir letztes Jahr, Ende letzten Jahres eingeführt, oder knapp vor einem Jahr jetzt. Wir haben natürlich die Produkte in der Vermietung, die gehen gewisse Zyklen durch, und irgendwann ist einfach der Punkt, wo die Vermietung vielleicht nicht mehr so sehr Sinn macht. Vielleicht ist die Nachfrage auch für das Mietprodukt nicht mehr ganz so da, und dann müssen die natürlich verkauft werden. Also dann haben wir eben diesen Refurbished, was ich vorhin angesprochen habe, diesen Zweitmarkt, und da haben wir die Marke Kidly aufgebaut, wo wir eben gebrauchte, eben aufbereitete Produkte, also diese neue Produktgruppe anbieten, und das funktioniert tatsächlich auch sehr, sehr gut. Also ganz wenig unserer Produkte fließen schon in Kidly, aber die Nachfrage da ist enorm. Das heißt, ja, wir sind sehr gewillt, auch auf weitere Marken Marken unter der Dachmarke StrollMe, sag ich mal, oder der Dachfirma StrollMe aufzumachen. Aber man muss auch ganz klar sagen, das Wachstumspotenzial ist noch so enorm. Also allein in Deutschland, wir wachsen momentan Monat zu Monat mit roundabout 20%. Und das mittlerweile doch auf einem okayen Level, würde ich behaupten. Das heißt, da ist noch sehr, sehr viel Musik allein in Deutschland, in Österreich, und dann steht auch eher die Expansion in andere Länder an, als jetzt die Rollatoren zu vermieten. Ich glaube, das ist dann doch nochmal eine eigene Business-Unit.
Kann ich gut nachvollziehen. Du hast ja gerade schon diese sehr beeindruckenden Wachstumszahlen angesprochen. Wie viele Kunden, wie viele Abos habt ihr denn im Moment in eurem Stamm?
Wir laufen jetzt relativ schnell auf die 20.000 aktiven Abos zu. Genau.
Wow.
Und kundenseitig, also die meisten Kunden haben mehr als ein Abo, das dazu gesagt, aber die detaillierten Zahlen kommunizieren wir eigentlich nicht.
Würdest du uns aber so ein bisschen Einblick geben, wie gewinnt ihr diese Kunden hauptsächlich? Ich würde mal vermuten, unter Eltern ist Mund-zu-Mund-Propaganda auch ein sehr großer Faktor, aber was sind für euch die wichtigsten Kanäle und auch Kampagnen?
Hat sich auch so ein bisschen entwickelt über die Zeit. Also wir haben ganz, ganz stark auf Performance-Marketing, vorwiegend Instagram und auch Facebook. Facebook ist nicht tot, wie viele denken, sondern da gibt es eben gerade in diesem Elternbereich, gibt es noch Elterngruppen etc. pp. Also wir haben uns da in Elterngruppen haben uns hingesetzt und haben reingeschrieben. Also so ein bisschen Guerilla-Marketing-mäßig, als wir natürlich ganz klein waren, jetzt noch am Anfang. Aber das war der Hauptteil, war Facebook, Instagram am Anfang. Google war noch sehr, sehr unwichtig vor 4 Jahren, als wir angefangen haben. Warum? Weil vor 4 Jahren hat noch kaum jemand über Miete von einem Kinderwagen oder Kinderfahrrad oder Ähnlichem nachgedacht. Heute sieht es schon ganz anders aus. Also Performance Instagram ist nach wie vor der wichtigste Kanal, Instagram, Facebook. Aber Google Search wird immer wichtiger, weil natürlich auch immer mehr Leute von uns erfahren, generell sich Gedanken darüber machen, dass man eben Produkte mieten kann, statt sie zu kaufen, auch unter diesem Gesamtbegriff Circular Economy, Kreislaufwirtschaft. Das war auch etwas, vor 4 Jahren hat da kaum jemand drüber gesprochen. Mittlerweile ist es so ein sehr geflügeltes Wort geworden und wird eigentlich fast in jedem Interview von jeder Firma oder jedem Firmenlenker irgendwo erwähnt, dass man irgendwas damit auch macht oder auf dem Plan hat. Das heißt, genau, dadurch kam eben Google auch immer mehr. Und was du natürlich eingangs angesprochen hast, Word of Mouth wird, je größer wir werden, auch immer wichtiger. Ich glaube, wir haben mittlerweile so 10-20% unserer Neukunden kommen über Empfehlungen. Warum funktioniert das so gut? Oder das Entscheidende hier ist, oder bei mir ist es zumindest, oder bei uns ist es zumindest so, im Freundeskreis, ich sage mal, mit 20 ist noch Ausgehen Thema, dann wird irgendwie die eigene Wohnung zusammenziehen Thema und irgendwann ist in den Freundeskreisen Kinder kriegen das Thema. Und natürlich bekommen nicht alle Kinder, aber die meisten irgendwo so im gleichen Zeitraum, also in einer sozialen Gruppe, sage ich mal, in einem sozialen Gefüge. Und dann wird immer darüber gesprochen, wo hast du deinen Kinderwagen her, was hast du für einen Kinderwagen? Und da ist natürlich der Punkt, wir müssen von, ich sag mal, der Freundeskreis sind 10 Leute oder 5 Leute, ist ja egal, wir müssen einen Elternteil müssen wir irgendwo erreichen, über Instagram, wie auch immer, und müssen von uns überzeugen. Und deswegen ist uns eben extrem wichtig, auch eine sehr hohe Kundenzufriedenheit zu haben mit den Produkten, die wir anbieten, aber auch mit dem Service, den wir anbieten, weil das werden dann ja unsere Markenbotschafter. Und das funktioniert schon sehr, sehr gut, wie wir mitbekommen.
In das Thema will ich gleich noch viel tiefer einsteigen. Noch ein kurzer Sprung zurück. Du sagtest bei Google, dass die Leute dann aktiv auch nach Mieten oder Abonnieren suchen. Das heißt, ihr fokussiert euch an der Stelle auf Leute, die schon einen klaren Intent haben und direkt nach einem Mietmodell suchen? Oder merkt ihr auch, dass ihr Menschen, die nach einem Kaufprodukt suchen, überzeugen könnt, dass Mieten vielleicht die klügere Wahl für sie ist?
Zum einen, also muss ich dazu sagen, Marketing ist jetzt nicht mein absoluter Schwerpunkt. Da sind andere bei uns verantwortlich. Deswegen möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, das Schwierige ist, also wir versuchen schon, die Mieten im Kopf haben, zu überzeugen, weil... Also wir versuchen natürlich auch andere zu überzeugen, aber das dann eher über Kanäle wie Instagram und Co. Oder wir haben jetzt gerade mit Kamuschka, Karm Kroll, eine Kampagne gemacht. Glaube ich, 1,1 Millionen Follower. Das ist natürlich so ein Thema, da können wir auch Kunden überzeugen, die vielleicht eigentlich gekauft hätten. Bei Google würde ich jetzt sagen, macht es wenig Sinn, es ist für uns momentan zu teuer, vor allem, weil es gibt Baby One, Baby Walz, Babymarkt, ich möchte da jetzt keinen vergessen, aber eben die großen Player, die natürlich sehr, sehr viel Geld in Google auf die Begriffe Kinderwagen kaufen etc. ausgeben, da wollen wir jetzt gerade noch nicht so mitspielen. Und es gibt eben genug, die wir mit dem Mieten schon jetzt so bekommen.
Dann will ich jetzt nochmal mit dir über das Thema Markenbotschafter sprechen, weil das, glaube ich, für Abo-Unternehmen auch ein ganz wichtiges Thema ist. Man hat einen großen Kundenstamm, im besten Fall hat man glückliche Kunden. Habt ihr bestimmte Initiativen, bestimmte Maßnahmen, um eure Kunden noch mehr dafür zu motivieren, euch weiterzuempfehlen? Belohnt ihr das in irgendeiner Weise? Bewerbt ihr das? Wie geht ihr daran?
Also wir freuen uns natürlich, ich glaube, viele Kunden machen es aus den schon genannten Gründen einfach von selbst, weil es ein Thema im Freundeskreis ist und man teilt ja auch gerne, wenn man irgendwas Neues entdeckt hat und irgendwas anderes macht als vielleicht alle anderen vorher und man findet es besonders cool. Das heißt, man teilt es schon mal per se gerne, würde ich sagen. Aber wir haben seit letztem Jahr ein Referral-Programm, wie es, glaube ich, sehr, sehr geläufig ist, implementiert. Das heißt, sobald ich Kunde bin, bekomme ich... weiß jetzt nicht genau in welchem Zeithorizont, aber nach ein paar Wochen bekomme ich einen Voucher-Code, wo ich sage, okay, den kannst du mit deinen Freunden teilen und es gibt für dich und für den Neukunden 20 Euro Guthaben, was eben von der nächsten Rechnung abgezogen wird. Und das funktioniert natürlich auch sehr, sehr gut, auch nur, wenn die Kunden zufrieden sind.
Das finde ich ganz lustig, weil solche, in der Verlagswelt hieß es früher ja immer Leser werben Leser und dann hat man noch einen Toaster oder keine Ahnung was dazu geschenkt bekommen und mein Gefühl ist, dass man sich von solchen Incentives ein bisschen verabschiedet, weil die meistens nicht zu loyalen Kunden führen, sondern dass man eher versucht, die Menschen mit dem Produkt, mit eventuell einem Nachlass auf das Produkt zu belohnen, damit man auch die anspricht, die dauerhaften Interesse haben, oder?
Absolut, kann ich so unterstreichen.
Und du hattest mir im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr einen beeindruckenden Net Promoter Score von 82 habt. Wie habt ihr das geschafft?
Wie wir das geschafft haben, also ich glaube, das ist erstmal, also als kleine Firma ist es noch relativ einfach. Jetzt sind wir aber ja doch schon ein bisschen größer mit vielen tausend Kunden. Und ich glaube, jetzt kann man auch schon sagen, wir haben da wirklich was geschafft. Am Anfang habe ich gedacht, oh, ist vielleicht Zufall oder Glück. Ich glaube, es hat ja zwei Komponenten. Ich habe schon mal gesagt, es ist einmal die Produkte. Also wir sind wirklich von den Produkten, die wir anbieten, überzeugt. Das ist einmal entscheidend. Also wir wissen, die Fahrräder oder die Kinderwagen, die sind einfach gut. Also klar, für den einen, der kommt mit dem einen besser zurecht, der andere mit dem anderen. Aber das, was wir anbieten, ist einfach ein gutes Produkt. Und dann ist es für uns einfach extrem wichtig, dass der Servicegedanke ganz vorne steht. Und wir sind auch sehr, sehr kulant. Das heißt, du hattest vorhin auch mal, oder wir hatten kurz das Thema mit Abo-Fallen und Unsicherheit bei den Kunden. Uns ist da extrem wichtig, dass der Kunde, also lieber verzichten wir auf einen Monat mehr Miete und haben einen zufriedenen Kunden. Oder ein Kunden sagt, also wir hatten zum Beispiel ganz am Anfang den Fall, ein Kunde hatte einen Kinderwagen, hätte eigentlich noch 3 Monate Mindestlaufzeit gehabt, hat dann gesagt, ich würde gerne auf einen Fahrradanhänger umsteigen, weil mein Kind will einfach nicht mehr in den Kinderwagen sitzen. Da hatten wir noch nicht so eine große Auswahl. Da haben wir dann auch gesagt, kein Problem, der Kunde war super happy, wir nehmen das Produkt zurück. Der Kunde kam ein Jahr später, als wir Kinder, also Fahrradanhänger hatten, kam er zurück. Und das sind eben so Sachen, also man muss einfach, oder wir sagen, das A und O ist, dass der Kunde zufrieden ist. Nur so können wir eben diese Net Promoter Score von 82, vielleicht sind es momentan 80, aber es ist noch über 80, können wir die erreichen.
Ich würde in das Thema NPS noch mal ein bisschen tiefer einsteigen wollen, weil ich den Eindruck habe, dass viele Abo-Unternehmen ihn leider noch gar nicht messen, oder es muss ja auch nicht der NPS sein, es können ja auch andere Metriken sein, aber Kundenzufriedenheit noch gar nicht den hohen Stellenwert im Unternehmen hat. Würdest du uns vielleicht, falls jemand den NPS nicht kennt, auch nicht weiß, wie man ihn zu interpretieren hat und wie man ihn berechnet, würdest du uns vielleicht mal ganz kurz sagen, was der NPS ist und eben wie man ihn berechnet?
Gerne, also NPS, Net Promoter Score, also wirklich die Nettoanzahl der Kunden, die einen promoten, ja, deutsche Wort wüsste ich jetzt an der Stelle, weiterempfehlen, danke, sorry. Die Berechnung ist im Prinzip ganz einfach, also es ist eine Skala von 1 bis 10, 9 und 10 Punkte wird gerechnet als ein Promoter sozusagen, als jemand, der mich weiterempfiehlt. 7 bis 8 Punkte auf dieser Skala wird neutral berücksichtigt oder wird gar nicht berücksichtigt, ist neutral. Und 0 bis 6 wird eben subtrahiert. Das heißt, wenn ich 10 Kunden habe und davon sind 9 oder geben nach einem Post-Purchase-Survey, also in der Kundenumfrage, nach Abschluss des Kaufs oder längerem Abo-Nutzung, geben eben an 9 oder 10, also 9 von 10 geben 9 oder 10 Punkte an, vielleicht niemand neutral und einer gibt uns eine 1, dann würde das sich ergeben in 90 minus 10, das heißt 80 als NPS. Das heißt wirklich bei uns von allen Kunden sind nicht nur 80% zufrieden, sondern es sind sogar mehr, also es ist das Ergebnis von 90% zufriedenen Kunden, 10 nicht zufriedenen sozusagen, ergibt eben diesen NPS jetzt mal einfach gerechnet und die Neutralen rausgehalten.
Genau, das bedeutet, der NPS kann in einer Range zwischen minus 100, was wirklich desaströs wäre, und plus 100 liegen. Alles unter 0 sollte man als Warnsignal betrachten. Alles über 0 ist schon ganz gut. Und es ist ein sehr differenzierender Wert, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe das Gefühl, da ist ein bisschen stärkere Gewichtung eben von Leuten, die begeistert sind im Vergleich zu anderen Metriken. Was sind denn so Vergleichswerte? Ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, dass das iPhone oft als relevanter Benchmark angesehen wird, das glaube ich irgendwo so bei 60, 70 liegt, weshalb euer Wert natürlich wirklich krass ist. Was sind so Werte, mit denen ihr euch vergleicht?
Also tatsächlich haben wir das iPhone war so das Höchste, was wir gefunden haben. Im E-Commerce-Bereich sind wir deutlich darunter. Also da liegen wir eher bei 20, 30 und das wird dann schon immer als okay angesehen. Wir haben aber gar nicht, also klar vergleichen wir uns, das ist dann eher ein Thema für Investorengespräche, weil wir den NPS natürlich immer herausstellen, dass der sehr, sehr gut ist. Und dann kommt natürlich auch diese Frage. Aber wir versuchen ihn einfach so lang wie möglich, so hoch wie möglich zu halten und vielleicht selbst eine Benchmark dafür aufzubauen. Weil ich muss sagen, ich bin selbst in vielen Bereichen so ein bisschen leid. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber die in vielen Dienstleistungsbranchen, aber auch in Shops. Ich habe es vorhin kurz gesagt, man findet irgendwie gar nicht den Kontakt zum Kundenservice erstmal. Der Kunde steht irgendwie nicht mehr so dieses der Kunde ist König. Das habe ich seit zig Jahren, glaube ich, nicht mehr gehört. Es wird aber in meinem Gefühl zumindest auch nicht mehr so ganz gelebt. Und für uns ist das eben extrem wichtig. Also die Eltern sind bei uns einfach, die stehen an erster Stelle. Und ich glaube, das macht uns an der Stelle auch irgendwo aus.
Das ist ja eine ganz entscheidende Kulturfrage. Wie arbeitet ihr mit diesem NPS dann im Alltag? Also die Frage zielt darauf ab, dass man ja oft so eine North Star Metric hat, irgendwas, worauf man das ganze Unternehmen hin optimiert. Manchmal ist es Umsatz, oft ist es die reine Anzahl an Abonnenten. Bei euch habe ich ein bisschen den Eindruck, dass es unter anderem auch der NPS ist.
Also ich möchte mich jetzt auch nicht besser auf den NPS bezogen darstellen, als es ist. Wir schauen natürlich schon auf den Umsatz und müssen die Finanzkennzahlen im Blick haben. Es ist auch nicht unsere North Star-Metrik, es ist aber eine davon. Also es ist uns wichtig, aber wir machen natürlich schon gewisse Trade-offs, dass wir sagen, uns ist jetzt vielleicht das Beispiel, was ich eben genannt hatte, uns sind jetzt vielleicht diese drei zusätzlichen Monate Umsatz, die sind uns weniger wichtig als der eine zufriedene Kunde, weil wir eben sagen, langfristig ist das der Weg, wie wir die Kunden gewinnen und wie wir vielleicht auch das Business gewinnen, in Anführungszeichen. Das heißt, es muss eine der wichtigsten Metriken sein, weil nur über zufriedene Kunden, zumindest in einem Markt, wo es ja viel Wettbewerb gibt, jetzt gar nicht im Abo-Bereich, aber wir konkurrieren ja mit dem Kaufprodukt, sage ich mal, und auch dem einen oder anderen Abo-Anbieter. Solange es viel Wettbewerb gibt, ist es eben langfristig entscheidend, dass man die Kunden auch an sich bindet und zufrieden hat.
Aber so unternehmensintern kommuniziert ihr dann den regelmäßig? Habt ihr ein Dashboard, wo jeder Mitarbeiter stundenaktuell gucken kann, wie sich der NPS entwickelt? Habt ihr Warnsirenen, die losgehen, sobald er unter 80 fällt? Wie macht ihr das, dass jeder das im Blick hat?
Also tatsächlich haben wir Dashboards, aber da sind eher die Finanzkennzahlen drauf. Aber ist ein guter Punkt. Also der NPS müsste ich nochmal checken. Ist aber ein guter Punkt. Also könnte man tatsächlich mal so aufnehmen. Was wir aber natürlich machen, also wir monitoren dann schon, was kommt an Bewertungen rein, also jetzt gar nicht mal nur auf der Bewertungsskala des NPS, sondern auch, wir arbeiten mit einem der Bewertungsanbieter, ich glaube Reviews.io arbeiten wir zusammen und schauen dann schon in dem Moment, wo etwas wirklich Schlechtes reinkommt und auch ein Text dazu steht, schauen wir oder generell ist unser Kundenservice dazu angehalten zu schauen, okay, was ist hier schiefgelaufen? Einmal um zu gucken, kann man den Kunden vielleicht doch besänftigen? Lag es nur daran? Also wir haben Bewertungen, die sagen, ja, es steht seit 3 Tagen bei DHL, das ist am nächsten Tag zugestellt wird, wo wir sagen, okay, da können wir jetzt nicht so viel ändern. Aber wenn wir merken, okay, es ist wirklich was schiefgegangen, dann zum einen den Kunden vielleicht doch noch zu überzeugen, dass es mit oder uns eine zweite Chance zu geben. Oder aber zumindest für die Zukunft zu lernen, was können wir anders machen im Support, in dem ganzen Prozess. Und deswegen, also unser ganzes Team ist da schon sehr, sehr zu angehalten, in dem Moment, wo schlechte Bewertungen reinzukommen, die nicht einfach abtröpfeln zu lassen, sondern zu sagen, okay, können wir hier was verbessern oder eben auch nicht.
An welchen Stellen sammelt man denn dieses Feedback am besten ein? Du hast gerade schon von Post-Purchase-Surveys gesprochen. Das ist aber natürlich für langfristige Kundenzufriedenheit vielleicht gar nicht die richtige Stelle. Wie regelmäßig fragt ihr denn die Kunden nach ihrer Zufriedenheit?
Muss ich gestehen, kann ich nicht genau beantworten. Ich weiß, dass wir es regelmäßig abfragen. Also wir fragen einmal definitiv nach 4 bis 6 Wochen. Aber wir fragen dann auch, also wir sind eh relativ viel mit dem Kunden im Kontakt. Ich glaube, das ist auch einfach da nochmal ein wichtiger Punkt. Also man versucht immer so ein gesundes Mittel zu finden zwischen Spam und wirklich Kontakt, den der Kunde auch wünscht. Also wir sagen, wir wissen ja ungefähr, wie alt die Kinder sind. Das heißt, wir sagen, okay, das Kind ist jetzt 6 Monate oder 9 Monate. Könnte sein, dass du auf das nächste Produkt wechseln möchtest. Und gerade nach so Touchpoints fragen wir dann natürlich auch wieder ab. Aber wie jetzt genau die Rhythmen sind, ich glaube, es ist auch so ein bisschen individuell, was einfach den Kontakt mit dem Kunden oder davon abhängig, wann hatten wir das letzte Mal Kontakt mit dem Kunden, dann fragen wir das auch wieder.
Und du hast gerade Reviews.io angesprochen, diese Kundenzufriedenheitsabfragen und Reviews kann man natürlich auch in der Außendarstellung nutzen. Welchen Stellenwert hat das für euch im Marketing, in der Neukundenakquise?
Also es ist bei uns auf der Webseite unten, aber es ist auf der Homepage präsent und es steht auch im Prinzip im Newsletter-Marketing, ist es bei uns relativ präsent. Da haben wir es unten immer im Footer mit drin. Und ich glaube, das ist da auch wichtig und vor allem zum Start. Mittlerweile, wir haben Kooperationen gehabt mit Chibo, wir haben jetzt, ich hatte es kurz gesagt, mit Kamushka eine Kooperation gemacht, also wirklich mit namhaften Brands, Marken, Influencern. Das heißt, mittlerweile kann der Kunde oder vertraut auf die Marke Strohmly. Also er googelt, wenn in dem Moment, wo ich Strohmly google, sehe ich diverse well-known Brands, sage ich mal, und vertraue dann darauf. Am Anfang war es natürlich noch wichtiger, als wir 100, 200 Kunden hatten, war für uns extrem wichtig, dass da diese 100 oder knapp 200 Kunden auch mit einer positiven Bewertung stehen, weil das der einzige Touchpoint für den Kunden erstmal war, um Vertrauen aufzubauen.
Wie ist denn generell bei euch so die Priorisierung zwischen Branding-Maßnahmen und Performance-Maßnahmen, wo ihr direkt dann Abos gewinnt?
Performance war natürlich zum Start für uns das Allerwichtigste, weil wir gesagt haben, es bringt uns nichts, langfristig eine Brand aufzubauen, wenn wir im ersten Jahr nicht genug Kunden konvertieren. Das heißt, wir haben wir haben 95%, vielleicht sogar 100% des Marketingbudgets im ersten Jahr oder in den ersten anderthalb Jahren in Performance gesteckt. Mittlerweile wird Branding natürlich immer wichtiger, weil wir, wie glaube ich die meisten anderen auch, nicht den Performance-Kosten hinterherlaufen wollen. Ich glaube, wir haben Glück, dass die bei uns noch sehr, sehr überschaubar sind und wir sehr, 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 sehr günstige Customer Acquisition Costs haben. Aber langfristig wollen wir natürlich mit Strohmly eine starke Brand aufbauen. Und da wird Brandmarketing immer, immer wichtiger.
Um kurz nochmal das Thema Kundenservice abzuschließen. Mein Gefühl ist oft, dass der ein Unternehmen etwas zu kurz kommt, weil er nur als seiner Kostenfaktor angesehen wird und nicht unbedingt als ein Umsatzbringer. Was würdest du Unternehmen raten, die im Moment das Gefühl haben, dass sie vielleicht ein bisschen mehr in ihren Kundenservice stecken könnten, aber das vielleicht ihrem Chef gegenüber rechtfertigen müssen?
Ich tue mich da immer ein bisschen schwer. Wir sind nach wie vor eine kleine Firma. Ich möchte auch nicht sagen, dass wir da irgendwie den richtigen Weg für alle gehen. Aber ich glaube, wenn man sich einfach in seine Kunden reinversetzt und einfach mal auf die andere Seite geht, merkt man schon einfach, was man braucht und was die Bauchschmerzen sind. Also das A und O, ich habe es schon mal erwähnt, aber dass man überhaupt erstmal findet, wie kann ich den Kundenservice kontaktieren? Und ich muss fairerweise sagen, ich kriege immer mal wieder Rückmeldungen, also die automatisierten Rückmeldungen, die sind total okay, weil dann weiß ich als Kunde, dass meine Anfrage angekommen ist. Ist auch schon immer ganz schön, dass eine Zeitrange drinsteht, wie lange es dauert, aber ich finde, die sollte irgendwie nicht 5 bis 10 Tage sein und das hat man mittlerweile oft. Also die Schnelligkeit und gerade in unserem Segment ist das eben extrem wichtig. Also Eltern können nicht 5 bis 10 Tage auf eine Rückmeldung warten, wenn die sagen, ihr Kinderwagen ist kaputt und sie brauchen 9. Mhm. Das mag bei anderen Produkten anders sein. Für mich ist es tatsächlich relativ frustrierend. Also einfach diese, ich habe es kurz gesagt, wir haben, der Großteil unseres Teams arbeitet im Kundensupport, arbeitet im Customer Service und uns ist es extrem wichtig. Also ich glaube kaum, vielleicht am Wochenende, aber ansonsten wartet ein Kunde nie länger als einen Tag auf Rückmeldung. Das geht jetzt noch. Je größer man wird, desto schwieriger wird es. Das ist mir durchaus bewusst, aber das versuchen wir so lange wie möglich so weiterzumachen.
Du hast gerade auch Google-Suchen angesprochen. Wenn jemand jetzt nach einem Mietkinderwagen oder einem anderen Mietkinderprodukt sucht, was findet er da mittlerweile? Also seid ihr da inzwischen in einem hart umkämpften Markt oder habt ihr da immer noch ein bisschen Alleinstellungsmerkmal?
Also er ist hart umkämpft, würde ich jetzt noch nicht sagen. Alleinstellungsmerkmal ist aber auch nicht. Also als du vor 4 Jahren oder 3 Jahren nach Kinderwagen oder Kinderfahrrädern zum Mieten gesucht hast, hast du tatsächlich nur uns und ein, zwei Testshops von früher gesehen, die es im Prinzip so gar nicht gab. Also da standen wir alleine da, gar nicht, aber auch, weil wir die Ersten waren, die diese Idee hatten. Also auch ein Bugaboo hat, glaube ich, 2016 schon mal versucht, Kinderwagen zu vermieten. Das war einfach noch zu früh. Also wir haben einfach ein ganz, ganz gutes Timing gehabt, haben es vielleicht auch ganz gut umgesetzt. Aber mittlerweile gibt es natürlich andere Player im Fahrradbereich. Gibt es einen relativ großen aus UK, der mittlerweile nach Deutschland rübergekommen ist. Ist aber natürlich nicht vergleichbar. Die machen Fahrräder. Wir bieten eben das gesamte, die gesamten Kinderprodukte an. Und da sind wir schon noch, also genau so wie wir es machen, haben wir ein Alleinstellungsmerkmal.
Was mir in unserem Gespräch schon die ganze Zeit auffällt, ist, dass wir relativ synonym von Abonnieren und Mieten sprechen. Mein Eindruck ist, dass Abonnieren gerade so ein bisschen das Modewort wird, nachdem es lange einen schlechten Ruf hatte. Mieten, vielleicht ein bisschen altmodischer oder unsexier klingt. Ist es für dich wirklich synonym oder siehst du einen Unterschied zwischen beidem?
Wir nutzen es im Sprachgebrauch oder ich zumindest mehr oder weniger synonym. Richtigerweise sind es Mietkunden bei uns. Ein Abo ist für mich doch, also klar, der Kunde kann bei uns eine gewisse Mindestmietdauer abschließen und wir sprechen auch von unseren Abonnenten, weil die meisten bleiben länger oder schließen über einen Horizont von 1 bis 2 Jahren ein Abo ab, aber am Ende des Tages mieten sie Produkte bei uns. Also mieten wäre, glaube ich, richtig. Abo ist in vielen Fällen das schönere Wort mittlerweile, oder Subscription, wenn man es ins Englische nimmt.
Ich würde dann mit dir gerne nochmal so in aller Kürze euren Customer Lifecycle durchgehen. Und du hast gerade häufiger mal von euren Kampagnen gesprochen, in Kooperation beispielsweise mit Kamushka, mit Chibo. Wie sehen denn solche Kampagnen aus? Also was sind da die Deals? Wie überzeugt ihr die, mit euch zusammenzuarbeiten?
Ich glaube, Überzeugung auf einer Seite, klar, Influencer, wir arbeiten mit ihnen zusammen, das sind bezahlte Partnerschaften, aber Influencer wie jetzt Kamushka zum Beispiel kann sich das ja, glaube ich, mittlerweile auch relativ gut aussuchen, mit wem sie da zusammenarbeitet. Und da ist einfach wichtig, wir haben mittlerweile mit Strongly eine Brand aufgebaut, die sehr, sehr schön ist, für etwas steht und vielleicht auch für einen lifestyleigen Influencer nicht nur eine Einnahmequelle ist, sondern vielleicht auch noch irgendwo ein bisschen Coolness-Faktor mitbringt. Bei so Marken wie Chibo, auch da, das ist eine Marketing-Partnerschaft gewesen. Am Ende des Tages auch da, Chibo ist eine schöne, sehr, sehr bekannte Marke in Deutschland, ist vielleicht aber auch nicht die jüngste Marke. Und Strongly mittlerweile strahlen wir natürlich oder haben auch eine gewisse Strahlkraft, was etwas Jüngeres, Moderneres auszeichnet. Und so, jetzt habe ich 2 Bezahlpartnerschaften genannt, haben wir natürlich auch mit anderen Marken Kooperationen, wo wir sagen, okay, wir bringen im Prinzip das etwas Neue, das neue Geschäftsmodell, irgendwie ein bisschen was Frisches mit und ihr vielleicht die größere Reichweite, die ihr noch habt.
Meine Erfahrung mit so Kooperationen ist, dass sie oft relativ komplex in der Anbahnung sind und man im Vorfeld manchmal nicht so gut abschätzen kann, was sie dann am Ende bringen. Wie wählt ihr denn die Partner aus, die euch dann wirklich auch was bringen?
Es ist natürlich ein Testen, das mache ich jetzt nicht aktiv, das heißt, ich kenne mich da auch nicht so 100% aus, fairerweise, aber im Bereich Influencer, wir haben natürlich nicht mit der größten Influencerin gestartet, sondern haben generell mit ganz am Anfang mit Barter-Deals gestartet, haben aber gemerkt, wir haben ja Aufmerksamkeit, dann haben wir gemerkt, okay, wenn wir 1.000 Euro oder 2.000 Euro ausgehen, der Hebel geht immer weiter, also wir haben tatsächlich dann natürlich in die Kampagnen über einen längeren Zeitraum ausgewertet und der Zeitraum bei uns, je nach Produkt ist natürlich unterschiedlich. Ein Kinderfahrrad ist jetzt eher mal was, wo wir den Kunden auch schnell konvertieren können. Beim Kinderwagen ist es eher eine langfristige Geschichte. Also da ist ab dem ersten Touchpoint sind es eher 2-3 Monate, bis der Kunde wirklich konvertiert. Auch da natürlich Unterschiede. Der Travel-Kinderwagen für den Sommer, so ein Travel-Buggy, geht relativ schnell. Der Erstkinderwagen, den ich erst in 6-9 Monaten brauche, da dauert es ein bisschen länger. Aber klar, das haben wir relativ deutlich ausgewählt und oft bin ich auch ganz fair, ist es einfach Glück, also auch sowas wie mit Chibo, da ist eine Annahme, die man in den Raum stellt und überlegt, okay, funktioniert das oder funktioniert nicht, für uns hat es zum Glück ganz gut funktioniert, aber wir haben auch ein paar Fehler natürlich schon gehabt.
Wie ist denn generell so eure Wachstumsstrategie? Also Startups, vor allem in den früheren Jahren, sind ja oft auf Pump sehr schnell sehr groß geworden. Wie geht ihr an das Thema ran? Versucht ihr jetzt ganz viel Geld auf das Thema zu werfen, damit ihr schnell einfach der unanfechtbare Platzhirsch seid oder versucht ihr gesund organisch zu wachsen?
Ich glaube, wir gehen so einen Mittelweg. Also wir sind finanziert von Investoren, Business Angels, VCs, Family Offices und Co., haben aber trotzdem immer, also wir kommen nicht aus dieser Startup-Welt. Timo noch ein bisschen mehr, ich gar nicht, eher einen kaufmännischen Hintergrund, komme aus der Modebranche, habe Einkauf gemacht, habe Vertrieb gemacht, habe aber auch einen eigenen Laden gehabt. Also eher so ein bisschen bodenständiger, sage ich jetzt mal, erfasst, als jetzt die Startup-Welt. Haben aber natürlich trotzdem verstanden, dass ein ich nenne es jetzt mal Meet-Commerce-Modell, gerade mit etwas Neuem, doch relativ kapitalintensiv ist. Da müssen wir Also das ist, glaube ich, jedem bewusst, weil wir verkaufen die Produkte nicht und sie haben sich amortisiert, sondern wir müssen sie über einen längeren Zeitraum vermieten. Trotzdem, also trotz dieser zwei Welten, wir haben schon immer versucht, auch als es noch einfacher war, viel Geld zu bekommen, das hat sich ja so ein bisschen gedreht, die Marktlage, haben wir immer gesagt, wir wollen irgendwo das Kaufmännische uns beibehalten und Profitabilität sehen. Also wir sind nicht profitabel, aber wir versuchen relativ nah an der Profitabilität zu sein und zu wissen, mit diversen Stellschrauben, also Wachstum, Marketing explizit runterfahren, gehen wir direkt durch die Recurring Revenues, also wiederkehrende Abo-Umsätze, drehen wir direkt in die Profitabilität. Und da versuchen wir so den perfekten Mittelweg zu finden. Ob wir ihn finden, ich weiß es nicht. Wir sind aber Marktführer in Deutschland in dem Bereich, was wir anbieten. Und ich glaube auch in Europa sehr, sehr gut aufgestellt. Und wir haben kurz drüber gesprochen. Also wir wachsen wirklich Monat zu Monat sehr, sehr ordentlich mit ja, roundabout 20% im Schnitt. Und das jetzt doch auf ein paar tausend Kunden und einen ganz guten Umsatz. Ich glaube, wir fahren damit ganz gut und zeigt auch, wir haben jetzt erst im Juni eine Series A geraced, konnten auch in einem sehr, sehr schwierigen Marktumfeld sehr, sehr gut Investoren von uns überzeugen.
Ich habe eher das Gefühl, dass der Trend gerade zu etwas bodenständigeren Startups geht und nicht mehr zu den WeWorks. Oder zu AI.
Genau, AI machen wir natürlich auch. Also falls Investoren zuhören, AI machen wir auch. Muss man ja immer sagen.
In alle Kinderwegen sofort eingebaut.
Okay, da richtig.
Dann lass uns mal im Customer Lifecycle einen Schritt weiter springen, nämlich in die Testphase. Habt ihr eigentlich so ein klassisches Testangebot, das jetzt die ersten Monate erstmal reduziert sind? Oder sagt ihr von Start weg erstmal Vollpreis?
Es ist von Start weg Vollpreis. Also klar, wir haben Kampagnen, wo es dann Discount-Codes gibt etc. pp. Meistens auch nicht über 10%, aber an sich ein Startangebot machen wir nicht.
Da streiten sich ja in der Branche so ein bisschen die Geister, ob man das machen soll oder ob man sich damit entweder die falschen Kunden ranholt oder die Kunden verzieht, weil sie vielleicht diese Preise dann auch langfristig erwarten. Ist das so eine grundsatzstrategische Frage bei euch?
Ich würde fast behaupten, so tief haben wir uns da gar nicht die Gedanken drüber gemacht und lange überlegt, sondern es stand für uns eigentlich gar nicht zur Debatte. Also wir haben auch bei den Discounts, mit denen wir arbeiten, reduzieren wir eher die Höhe der Discounts, weil wir einfach sagen, wir kommen eher über das Produkt. Also wir wollen nicht Produkte in den Markt zwängen über Discounts und Kunden gewinnen, die wir eigentlich über einen gesunden Preis, den wir eigentlich aufrufen müssten, erreichen und die gar nicht bereit dafür sind. Also ich glaube, das ist einfach der falsche Weg und die Zeit ist einfach vorbei. Also ich möchte nur Kunden und deswegen haben wir auch einen hohen NPS und deswegen sind die Kunden auch lange bei uns, weil wir eben die Kunden nicht über einen Preis, klar auch, aber wir versuchen den Kunden über das richtige Angebot für ihn für uns zu gewinnen. Also da ist auch ganz klar bei uns im Customer Service, bitte schwatzt den Kunden am Telefon nicht das Produkt auf, also ein anderes Produkt auf, wenn wir das Richtige für ihn nicht haben. Also dann sage ich lieber, wir haben es aktuell nicht, komm wieder, wenn du was brauchst, was wir haben. Also das ist, glaube ich, langfristig besser.
Ja, so aus den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, nehme ich so ein bisschen mit, dass das, glaube ich, eine Unterscheidung ist zwischen Unternehmen, die halt auch hohe Kosten mit ihren Kunden haben, weil sie ein physisches Produkt vermieten, ausleihen oder wie der Urban Sports Club Gebühren an die Partner zahlen müssen und den ganzen, vor allem Digital-Publishern und Softwareunternehmen, die halt relativ geringe Grenzkosten mit neuen Kunden haben und dementsprechend keinen großen Schmerz damit haben, kostenlose Proben anzubieten, oder?
Absolut, genau. Also uns kostet es einfach Geld. Der Versand, die Rücknahme des Produkts, es ist ja einmal schon mal das physische Produkt. Also Timon und ich machen immer Spaß drüber. Wenn wir nochmal irgendeine andere Firma machen, machen wir irgendwie Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwas Kleines oder irgendwas, wo es gar kein Produkt gibt. Weil wir haben angefangen, da hatten wir die Kinderwagen. Also ich habe die ersten bei mir im Garten gereinigt. Wir hatten immer riesige, sperrige Sachen. Man braucht super viel Lagerplatz. Der Versand ist teuer. Genau, das ist natürlich deutlich komplexer und mit mehr Kosten verursacht als einfach ein Abo, ein digitales Abo, was auch immer, wie du gerade sagst, wo die Grenzkosten eben sich anders gestalten.
Dann würde ich direkt in die nächste Phase springen, nämlich die aktive Abo-Beziehung. Und du hast vorhin angedeutet, dass die meisten Kunden bei euch nicht nur ein Produkt abonnieren, sondern mehrere. Und das Thema Expansion, Upselling, Cross-Selling treibt auch viele gerade um. Wie geht ihr das denn strategisch an? Also ab welchem Zeitpunkt sagt ihr euren Kunden, hey, wenn dir der Kinderwagen gefällt, dann solltest du auch noch das Spielzeug dazu kaufen oder mieten oder eben das Fahrrad. Wie geht ihr an Upsellings ran?
Also ich hatte es, glaube ich, schon mal kurz gesagt. Wir wissen ja meistens, wie alt die Kinder ungefähr sind und haben einfach gelernt von unseren eigenen Kindern, aber mittlerweile natürlich auch über viele Kunden hinweg, wann der Kunde ein weiteres Produkt braucht. Und dann gehen wir natürlich aktiv per E-Mail in der Regel auf den Kunden zu und sagen, okay, du hast das und das gemietet, eigentlich genau so, wie du es gesagt hast, dir könnte das und das noch gefallen. Upselling im Sinne von, der Kunde hat ein günstigeres Produkt und wir versuchen ihn auf ein teureres zu bringen, das versuchen wir jetzt in der Regel nicht. Also das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, ein Produkt, was beim Kunden ist, sollte das ideale Produkt für den Kunden über den möglichst langen Zeitraum sein, weil logischerweise, je länger es beim Kunden ist, desto mehr, desto rentabler ist das Ganze für uns. Und im Idealfall kriegen wir noch ein paar Accessoires dazu am Anfang. Also das sind eher so die Themen, auf die wir uns fokussieren und dann eben
also den Übergang. Also der Cappuccino-Halter für den Kinderwagen.
Genau, richtig. Also oder die Fahrradklingel, da schaut man dann auch nicht so ganz auf die Kosten. Da sind die Margen, wie ja auch im Verkauf, dann natürlich ein bisschen besser für uns.
Ja. Also wie in der Gastro, das Geld verdient man eigentlich an den Getränken.
Könnte man fast so sagen, ja. nicht nur zum Glück.
Und ich nehme an, bei dem Thema kommt dann die KI ins Spiel, die genau weiß, auf Basis der Kundendaten, wann welches Angebot das optimale ist.
Würde ich jetzt gerne so behaupten, ja.
Lassen wir so stehen. Dann die nächste Phase ist die Kündigung. Wie endet denn üblicherweise bei euch die Kundenbeziehung? Ist das einfach, wenn das Kind aus dem Alter rauswächst und wie geht ihr damit um?
Genau, also ich glaube, enden ist ein zu hartes Wort, weil wir gehen eigentlich davon aus, dass wir die meisten Kunden irgendwann vielleicht wiedersehen werden, wenn wir doch ein Produkt haben, was für sie passt. Aber klar, momentan haben wir Fahrräder hoch bis ins Jugendalter, ich sag mal 14 oder irgendwie sowas. Und in dem Moment endet natürlich dann auch erstmal die Kundenbeziehung. Aber an sich für den Kunden auch da, wir gestalten es so einfach wie möglich. Der Kunde beendet über sein Login das Abo, bekommt automatisierten Rücksendeschein, bekommt die Info, bis wann eben das Produkt zu uns zurückgegangen ist. Dann geht es bei uns ans Lager zurück und das Abo wird beendet. Also relativ einfach. Klar, wir versuchen den Kunden dann auch nochmal im Nachgang zu fragen, warum hast du das Abo beendet? So die Klassiker, was wir, glaube ich, unter den Hörern alle wahrscheinlich relativ.
Ist die Kündigerrückgewinnung für euch ein großes Thema oder sagt ihr euch, bei den meisten gibt es aktuell mit eurem aktuellen Produktportfolio da nicht so viel zu holen?
Der Fokus ist eher auf Neukundengewinnung momentan, ist an der Stelle einfacher und günstiger, weil meistens, was kann der Grund einer Kündigung sein? Es ist entweder, man ist generell nicht der Kunde, der sagt, mieten statt kaufen macht Sinn. Fair enough, wir haben es versucht, der Kunde hat es ausprobiert, ist nicht das Richtige für ihn. Wäre, glaube ich, sehr teuer, den davon zu überzeugen, dass er doch mieten sollte. Oder wir haben eigentlich nicht das richtige Produkt für ihn und ihn dann zu überzeugen, dass er doch etwas nimmt, was nicht das Richtige für ihn ist, ist auch wieder teuer und langfristig vielleicht nicht so sinnvoll. Deswegen, klar, wir schauen es uns an, weil wir einfach für die Weiterentwicklung unseres Modells schauen wollen, was sind die Gründe, haben wir vielleicht was falsch gemacht, müssen wir vielleicht doch eine Option anbieten, dass der Kunde das Produkt irgendwann rauskaufen kann. Also Themen, das schauen wir uns dann auf der Basis an, aber vom Kunden her ist uns erstmal wichtig, vorne den Neukunden zu bekommen, als einen Kunden, der nicht mehr Kunde sein möchte, doch von uns zu überzeugen.
Wie ist denn eure Beziehung zu den Herstellern? Du hast gerade, wie heißt die,
Bugaboo.
Nein,
Bugaboo.
mal angesprochen. Die Hersteller, kommen die mittlerweile selbst auf die Idee, dass sie eigene Abos anbieten? Und ist es für euch in irgendeiner Weise vielleicht auch ein Problem, eine Herausforderung, dass da Konkurrenz von der Seite kommt?
Also wir haben sehr gute Beziehungen mit unseren Herstellern, sind da im sehr, sehr engen Austausch. Und es gibt tatsächlich schon den Service von, du hast jetzt Bugaboo erwähnt, deswegen greife ich das auf. Bugaboo bietet in Deutschland Bugaboo Flex an. Das heißt, der Kunde kann Bugaboo-Kinderwagen neben uns auch bei Bugaboo direkt mieten. Wir sehen es aber nicht als Problem, sondern ich vergleiche das immer gerne mit, ich komme nun mal aus der Modebranche, deswegen vergleiche ich es immer gerne damit. Man hat ja auch ein Zalando und man hat, sag ich mal, die Marke Nike als Beispiel. Und es gibt einen Kunden, der möchte ein Nike-T-Shirt kaufen, der kauft es vielleicht direkt bei Nike. Und dann gibt es aber ja den Kunden, der möchte ein T-Shirt kaufen, der kauft dann vielleicht auch ein Nike-T-Shirt, aber eher bei Zalando. Also das ist der eine Punkt. Also es ist einmal, möchte ich klar eine Marke, dann kauft der Kunde das vielleicht direkt bei der Marke, möchte aber einen Kinderwagen, geht er eher zu uns, also zur Miete. Und den Vorteil, den wir immer haben werden gegenüber einer einzelnen Marke, außer sie bietet jetzt wirklich alles an, ist eben die schon oft heute erwähnte Flexibilität. Der Kunde kann bei uns vom Bugaboo-Kinderwagen auf den Jojo wechseln oder auf den Bring Tom, wie auch immer. Das heißt, er ist nicht markengebunden. Und noch besser, er kann auch von einem Kinderwagen auf einen Fahrradanhänger wechseln oder auf ein Kinderfahrrad und so weiter. Also da sind wir vom Service, vom Angebot, sind wir den Marken einfach immer im Voraus. Und wir freuen uns eigentlich, wenn Marken das Angebot auch aufnehmen, weil das zeigt einfach, der Kunde fragt mittlerweile danach. Ja, und wir sind auch mit Marken in Gesprächen, die eben sagen, sie wollen das Angebot auch anbieten, können aber die Umsetzung nicht machen. Also es ist, ein Abo-Modell ist nicht ganz so simpel, wie man macht schnell einen Shopify-Shop, verkauft Produkte, hat vielleicht sogar gar kein Lager, weil es kommt alles zu uns zurück. Wir müssen die Produkte aufbereiten. Wir müssen das Ganze natürlich auch irgendwo, Stichwort digitaler Zwilling, ist immer so, was wir versuchen, genau beobachten, was passiert mit den Produkten und so weiter. Und das bieten wir jetzt eben Marken auch an, dass sie zu uns kommen können und sagen, okay, wir wollen das, wir können es aber nicht umsetzen. Könnt ihr das für uns abwickeln auf dem deutschen oder auf dem Dachmarkt?
Okay, das ist ganz spannend. Das heißt, ihr werdet dann vielleicht auch zu so einer Art White-Label-Logistik und Fulfillment-Dienstleister.
Vielleicht.
Okay, spannend. Dann würde ich kurz vor Ende nochmal gerne ein Thema aufmachen, das auch schon häufiger anklang, nämlich Circular Economy, Kreislaufwirtschaft und damit so der ganz große Kontext auf Nachhaltigkeit. Inwiefern ist es denn für die Welt besser, wenn ich den Kinderwagen miete, im Vergleich dazu, dass ich ihn kaufe und auch weiterverkaufe? Also ich werfe den ja im besten Fall, wenn ich ihn gut behandelt habe, danach nicht weg. Also inwiefern ist das Abo nachhaltiger?
Ich finde es sehr schwierig und fast unprofessionell, genaue Werte auszugeben, weil es ist dann immer die Frage, was nehme ich als Benchmark. Aber ich versuche es immer zu erklären, ein Kinderwagen, wenn ich den jetzt kaufe und ich nutze den, solange ich mein Kind habe, vielleicht schließt sich nahtlos das zweite Kind an und nutzt den auch. Das ist natürlich super, weil dann ist die Auslastung eben extrem hoch. Aber oft ist der Fall von Kunden, die einen kaufen oder Eltern, die kaufen Kinderwagen, und dann liegt der vielleicht 2 Jahre im Keller oder 3 Jahre im Keller, weil vielleicht bekommt man ja noch ein Kind, vielleicht bekommt mein Schwippschwager auch ein Kind und der kann den dann nutzen. Das heißt aber, das Produkt liegt erstmal einfach nur rum. Dadurch, dass wir natürlich getrieben sind, die Auslastung der Produkte so hoch wie möglich zu halten, sind wir da schon immer nachhaltig. Also die Produkte kommen zu uns zurück, werden innerhalb von einer Woche aufbereitet und wir haben kaum Lager. Also wenn man als Kunde bei uns, wir kriegen oft die Aussagen, ja, ihr habt ja gar keine aufbereiteten Produkte. Doch haben wir, aber die sind leider, oder das heißt leider für uns sehr gut, immer sofort wieder ausverkauft, weil die Wartelisten, die Nachfrage danach ist so hoch. Das heißt, im Kontext Nutzung ist es schon mal viel nachhaltiger. Bei Autos wird da, glaube ich, oft drüber gesprochen. Es genau. Ist immer dieses, kursiert immer diese Zahl. Ich glaube, Autos stehen 96% der Zeit auf der Straße rum. Und das ist ja neben der Nutzung von Autos und dem ganzen Thema und wie viel CO2 spare ich irgendwo ein, Ressourcen, die nicht genutzt sind und einfach rumstehen, das ist das am wenigsten Nachhaltige. Und da sage ich, das ist bei uns eben, wo wir ansetzen, da sind wir immer nachhaltiger oder fast immer nachhaltiger als ein Produkt, was gekauft oder verkauft
wird. Das finde ich überzeugend. Ihr schreibt auf der Website auch, dass man durch euch Teil einer Bewegung sein kann und Circular Economy ist sogar ein sehr prominenter Reiter in eurer Navigation. Du hast aber eingangs schon mal gesagt, dass eure Ursprungshypothese, dass ihr mit dem Produkt hauptsächlich so nachhaltig orientierte Eltern ansprecht, dass das gar nicht so sehr eingetreten ist. Welche Rolle spielt dieses Thema für euch in der Kommunikation?
Ich glaube, Nachhaltigkeit, ich habe es vorhin einmal kurz angerissen, jede Firma muss Nachhaltigkeit im Slogan haben, alle Produkte müssen irgendwo nachhaltig sein. Das möchte der Kunde einfach mittlerweile sehen. Und wenn ich jetzt sage, wir alle, also ich gehe von mir aus, ich glaube, ich bin schon sehr, sehr nachhaltig auch erzogen. Meine Eltern haben da sehr, sehr früh Wert drauf gelegt, sei es die Mülltüte, die immer irgendwie aus dem Supermarkt die Tüte war und so weiter, um jetzt einfach nur ein kleines Beispiel zu nennen. Aber ich bin trotzdem, und ich glaube, das geht den meisten Leuten so, nicht dazu bereit, zu viel Service, zu viel Annehmlichkeiten einzubüßen. Also ich glaube einfach, nachhaltige Produkte dürfen nicht schlechter und auch nicht wesentlich teurer sein als nicht nachhaltige Produkte. Und das ist einfach unser Anspruch, wo wir sagen, unser Produkt ist sehr, sehr nachhaltig. Ich mache es eben kurz erklärt. Und trotzdem den Service, den wir bieten und der Preis schafft einen Mehrwert. Und ich glaube, das ist, wo viel mehr angesetzt werden muss. Und nur dann schaffen wir es auch als Gesellschaft irgendwo, eine Transformation zu schaffen. Und da ist einfach die Circular Economy ist in meinen Augen mit der einfachste Weg, in diese Nachhaltigkeit zu transformieren, ohne dass der Kunde, wir alle als Nutzer, an Qualität, an Leistungen, je nachdem, in welchem Kontext wir jetzt sprechen, Einbußen hinnehmen muss. Und deine Frage, wie wichtig ist es in der Kommunikation? Wir kommunizieren es natürlich schon. Auf der Homepage ist es sehr präsent. Es hat sich aber gezeigt, dass es gar nicht der entscheidende Faktor ist, sondern eben eher diese Flexibilität. Aber es ist uns wichtig und deswegen bleibt es auch präsent auf der Homepage.
Also es ist wahrscheinlich nicht unbedingt das Hauptentscheidungskriterium, aber am Ende gibt es einem nochmal ein gutes Gefühl mit.
Genau.
Ja, finde ich absolut überzeugend. Dann würde ich jetzt langsam zu meinen Schlussfragen kommen. Vorweg, gibt es irgendwas, was ich dich unbedingt hätte fragen sollen, worüber du leidenschaftlich Plädoyers halten kannst, was ich bisher aber versäumt habe?
Ist heute mein erster Podcast, bin ganz froh mit den Fragen und auch wenn es dann irgendwann zu Ende geht.
Du schlägst dich gut und gleich hast du es geschafft. Dann meine drei Schlussfragen, die ich jedem Gast stelle. Auf welches Abo möchtest du selbst nicht mehr verzichten, euer eigenes ausgenommen?
Jetzt hast du unser eigenes ausgenommen, eins hätte ich sonst auch nicht erwähnt. Meine Frau.
Manche versuchen es.
Verstehe ich. Wir haben auch das ein oder andere Produkt von uns. Nein, aber Spaß beiseite. Also vom Swapfeeds meiner Frau bis hin zu Spotify, vor allem im Auto wichtig mit Kind, Pepper Woods. Ich glaube, die meisten Eltern kennen das auf längeren Autofahrten, bis hin aber zum digitalen Zeitungsabo bei der FAZ würde ich echt auf viele Abos einfach nicht verzichten wollen.
Mhm. Und welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild? Über Swapfeeds haben wir schon oft gesprochen. Sind es die?
Ich glaube, wir versuchen so die Sachen, die uns überzeugen, bei verschiedenen Abo-Unternehmen zu sehen. Also es ist ein Swapfeeds, aber natürlich schauen wir auch, was ein Grover oder ein Rebike machen. Die sind natürlich alle deutlich größer als wir. Und gerade im Kontext der Skalierung schauen wir sehr genau hin, was die alle machen.
Mhm. Und wenn du es zusammenfassen würdest, was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen?
Auch da, es fällt mir schwer, irgendwas zu sagen, was man von uns oder von mir lernen sollte. Ich glaube aber so ein bisschen, wir versuchen sehr nahbar zu sein als Firma, auch auf der Webseite. Man sieht uns, man sieht unsere Frauen. Also einfach so ein bisschen dieses Persönliche. Und das geht mir bei anderen Unternehmen und vielleicht auch Abo-Modellen manchmal so ein bisschen verloren. Also diese menschliche Komponente, die ist uns einfach sehr, sehr wichtig. Ich glaube, da könnte der ein oder andere sich eine Scheibe von abschneiden.
Das finde ich sehr schön. Vielen Dank, Sebastian, für das Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Ich bedanke mich ebenfalls. Hat viel Spaß gemacht, Lennart. Danke dir.
Das war Sebastian Reichelt, Mitgründer und CEO von StrollMe. In 14 Tagen geht es weiter mit einem anderen Abo-Startup, von dem wir einiges lernen können. Ich spreche mit Benjamin Matejew von Informed darüber, wie sie ihre News-App entwickelt, getestet und gelauncht haben. Ben habe ich auf der Republika kennengelernt und manche von euch haben vielleicht schon unsere Episode über ein Spotify für Journalismus gehört, aber ich fand ihn so smart, dass ich unbedingt noch tiefer in sein Startup einsteigen wollte. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Euer Lennart.